Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Katharina Wulff. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich total, dabei zu sein.
Du bist für den Landesverband der Frauenberatungsstellen in Schleswig-Holstein tätig. Und dort begleitest du auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention, richtig?
Ja, genau.
Das ist ein total wichtiges Thema und ich würde von dir gerne einmal hören, was bedeutet das eigentlich, die Istanbul-Konvention?
Also die Istanbul-Konvention ist für uns besonders wichtig, weil sie ein sehr explizites Instrument ist. Es sind ganz viele Themen mit drin verankert. Wir haben da von der Gleichstellung über Bildung und Forschung, über Schutz und Hilfe natürlich, die Justiz, da ist eine ganze Menge drin für viele handelnde Personen. Aber im Großen und Ganzen ist es eben die Zeitenwende in der Frauenrechtsarbeit, weil dort eine Verbindung zwischen Gleichstellung und Gewaltschutz geschaffen wird. Also wir sagen mal, unfair ist gefährlich. Das ist die Istanbul-Konvention in einem Satz zusammengefasst. Und die Sprache ist sehr explizit und lässt im Grunde keine Ausreden zu. Also ist dort einmal wirklich festgehalten, Diskriminierung führt zu Gewalt und das insbesondere gegen Frauen gerichtet.
Super. Also das ist ja etwas, was wir wirklich absolut brauchten, nochmal ergänzend. Wir haben ja schon große Hilfesysteme gehabt und schon viele Instrumente, aber das ist ja wie ein neues Gesetz, was in Europa verankert wurde, richtig?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich im Range eines Bundesgesetzes, es ist im deutschen Gesetzblatt veröffentlicht worden. Also die Istanbul-Konvention ist seit dem 1. Februar 2018 geltendes Recht in Deutschland. Da führt kein Weg dran vorbei.
Wann hat es die Konferenz in Istanbul eigentlich gegeben?
Also ausgehandelt wurde der Vertrag in 2011 in Istanbul. Dort wurde er von vielen Staaten unterschrieben, auch von Deutschland wurde er damals unterschrieben, aber in Kraft getreten ist das Gesetz eben in Deutschland sehr viel später erst, nämlich 2018.
Da haben einige erst unterschrieben, also das Gesetz ratifiziert, oder?
Genau, Ratifikation ist es dann, wenn das Gesetz in Kraft treten soll oder nur wenn man sozusagen die Ratifizierungsurkunde dann hinterlegt und dann ist auch ein Zeitpunkt festgelegt, wann dann das Gesetz in Kraft tritt.
Ist ja ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Istanbul nun vor kurzem aber wieder ausgetreten ist, ne? Was hatte das damit auf sich?
Ja, was hat es damit auf sich? Im Grunde ist es, weil diese Konvention so groß ist, hat sie natürlich auch nicht nur FreundInnen, sondern auch GegnerInnen. Und genau diese Haltung eigentlich, die dann so mit transportiert wird in jedem Satz, ist das, woran sich viele auch aufhängen. Und das im Grunde, was wir eben als Feministinnen auch als großen Wurf feiern. Die Türkei ist jetzt ausgetreten, auch mit der Begründung zu sagen, wir machen schon genug für den Schutz von Frauen, die können sich an den Staat wenden. Und für uns ist die Einheit der Familie sehr wichtig. Und das ist ja nun das, was die Istanbul-Konvention nicht an erste Stelle setzt, sondern die Istanbul-Konvention sagt ja, eine Frau hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Und wenn es Gewalt gibt, dann darf sich diese Frau auch trennen und ihr gebührt aller Schutz, den sie dann braucht und ihren Kindern ebenso. Die Türkei hat jetzt, oh, ich sag mal, die Türkei ist ja auch groß. Ich scheue mich immer so davor, weil ich bin ein großer Türkei-Fan eigentlich und ich fahre auch gerne nach Istanbul. Ich liebe diese Stadt. Deswegen macht es mir immer so ein bisschen traurig, dass da die konservativen Parteien oder die konservative Regierung im Moment sich auf einem Pfad weg von der Istanbul-Konvention bewegt.
Das glaube ich. Du beschäftigst dich jetzt schon wie lange damit hier in Schleswig-Holstein?
Mit der Konvention beschäftige ich mich jetzt, seit sie ratifiziert worden ist eigentlich. Also ich bin beim LFSH seit 2017. 2017 im Herbst wurde sie ratifiziert und das war gleich das große Projekt, was wir im LFSH auf den Weg gebracht haben.
Und du hältst jetzt ganz viele Vorträge in Schleswig-Holstein?
Genau, ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Istanbul-Konvention bekannt zu machen in Schleswig-Holstein eigentlich. Also das am liebsten fahre ich in die Kommunen, weil das da am meisten auch Diskussionsbedarf gibt. Wir haben so angefangen und waren viel bei den Runden, wo es sowieso um Frauenrechte ging, ne? Wir haben mit den Frauenhäusern gesprochen, wir haben mit den Frauenberatungsstellen gesprochen, wir haben mit den Gleichstellungsbeauftragten gesprochen. So, das sind ja alle die, die eigentlich schon sehr versiert sind und im Thema sind. Aber am meisten Spaß macht es mir eigentlich, in Runden zu gehen, wo das Thema nicht so alltäglich ist.
Ja, im Moment macht uns ja Corona leider einen Strich durch die Rechnung. Ich hätte dich ja auch so gerne mal bei uns in der Verwaltung. Aber sobald es möglich ist, bist du natürlich herzlich eingeladen. Was sind denn so die Kernpunkte in der Istanbul-Konvention?
Also der Kernpunkt der Istanbul-Konvention ist natürlich, Frauen vor Gewalt zu schützen und Frauen, die Gewalt erlebt haben, vor weiterer Gewalt zu schützen, beziehungsweise die Gewaltfolgen auch aufzubearbeiten und ihnen da Unterstützung anzubieten. Das ist so der Kern. Aber rundherum ranken sich eben auch die Ursachen, also Maßnahmen, zu denen der Staat jetzt verpflichtet sind, die sich auf die Ursachen dieser Gewalt beziehen. Und das fängt dann eben an bei der Gleichstellung. Sie sagt eben ganz explizit, ohne Gleichstellung gibt es keinen Gewaltschutz. Es geht weiter über die Bildung. Also was haben wir an Unterrichtsmaterialien? Wie werden dort Lebensmodelle vorgestellt? Ist das immer Mama, Papa? Sind die Rollen immer gleich verteilt? Wissen die Lehrkräfte eigentlich, was sie zu tun haben, wenn sie bemerken, es gibt häusliche Gewalt in der Partnerschaft der Eltern ihrer SchülerInnen? Oder wissen sie auch, wie sie mit sexualisierter Gewalt in einer Klasse zum Beispiel umgehen? Ne? Was ist, wenn dort die Jungs, die Mädchen als Piep, ne? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier sagen, das möchte ich jetzt nicht reproduzieren, beschimpfen. Oder wenn dort Nacktfotos geteilt werden in den WhatsApp-Chats. Wissen die eigentlich, wie sie damit umgehen können? Es geht auch weiter, es betrifft auch die Medien zum Beispiel. Es wird gesagt, die Medien haben auch einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Gewalt in unserer Gesellschaft gesehen wird. Ne? Also sprechen sie von Familiendramen und Ehedramen und Streitigkeiten. Ne? Ein Streit suggeriert immer, es gibt ein Machtgleichgewicht zwischen den Partnern. Und eine häusliche Gewaltbeziehung ist es eben nicht. Da gibt es kein Machtgleichgewicht, sondern da gibt es einen ganz klaren Machtmissbrauch. So. Die Medien haben eben diesen Einfluss. Die Schule hatte ich jetzt genannt. Es geht auch um Forschung. Forschung zum Thema Gewalt soll gefördert werden. Auch Arbeitgebende haben eine Verantwortung. Da geht es dann auch rein. Und dann spitzt es sich eben so hin zu den allgemeinen Hilfsdiensten und den spezialisierten Hilfsdiensten. Also wer ist eigentlich alles in Kontakt mit gewaltbetroffenen Frauen? Das sind natürlich die Frauenhäuser und die Frauenberatungsstellen, die gut ausgestattet werden sollen. Gibt es eine medizinische Versorgung? Das ist ein so ein Thema. Zum Beispiel auch nach einer Vergewaltigung. Gibt es eine vertrauliche Spurensicherung? Und dann letztendlich, wenn es zu einer Anzeige kommt, geht es auch in den Bereich Justiz eben rein. Also wie werden Opferzeuginnen vor Gericht eben auch behandelt? Müssen sie bestimmte Fragen über sich ergehen lassen oder müssen sie das nicht? Haben sie eine Begleitung vor Gericht? Welche Straftaten müssen verurteilt werden? Was sind Strafschärfungsgründe? Das ist auch nochmal ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht nenne ich den als letztes. Lange Zeit herrschte in der Justiz die Auffassung, dass eine Betroffene schlimmer geschädigt ist dadurch, wenn die Gewalt von einer fremden Person ausgeübt wird. Ne, das war also ein Strafverschärfungsgrund, beziehungsweise war es ein strafmildernder Grund, wenn die Gewalt von einer Person ausgeübt worden ist, die ihr nahe stand. Und die Istanbul-Konvention sagt ganz richtig, nee, wenn eine Person Gewalt gegen mich ausübt, der ich vertraut habe, ja, dann ist mein Vertrauen noch viel mehr erschüttert, dann habe ich noch ein viel größeres Problem. Und das sind Strafschärfungsgründe. So. Und so ist so eine ganze Kette von Ursache, dann Tat, Schutz, Hilfe bis hin zur Verurteilung des Täters in der Istanbul-Konvention genannt und aufgerufen.
Wie sieht es denn bei uns aus in Schleswig-Holstein mit all diesen Dingen? Stehen wir ganz gut da?
Ja, ich würde sagen schon, weil wir so motiviert sind und weil wir freudestrahlend in die Zukunft gucken mit dieser wunderbaren Konvention an unserer Seite und weil ich auch sehe, dass es einen großen Willen gibt, etwas zu tun. Natürlich hapert es immer noch ein bisschen am Geld. Das muss sich einfach in den nächsten Haushaltsverhandlungen und in den nächsten Haushaltsplänen auch zeigen, wie ernst uns das wirklich ist mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Aber es gibt an vielen Ecken schon gute Ansätze, die weiter ausgebaut werden können. Also wir haben im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ gut gesicherte Ausstattung der Frauenfacheinrichtungen. Die Ausstattung an sich ist noch nicht auskömmlich, so, da muss noch ein bisschen mehr Geld rein. Aber das System, wie es aufgebaut ist, das zeugt schon von einem Willen, dass die Frauenfacheinrichtungen nicht nur eine freiwillige Leistung sind, sondern dass das Land sagt, wir haben die hier ins Gesetz geschrieben, wir wollen das, wir sehen, dass es wichtig ist. Im Bereich der Prävention, denke ich, da haben wir noch ganz viel zu tun, aber es liegen auch schon super gute Konzepte vor, die im Grunde auf die Umsetzung warten. Also die Frauenberatungsstellen kriegen häufig Anfragen von Schulen, die sie gar nicht bedienen können, weil die Ressourcen eben nicht da sind. Mhm. Aber im Grunde ist es alles da. Das Interesse der Schule ist da, das Fachwissen der Beraterinnen ist da, das Konzept ist da. Es braucht im Grunde nur Personalstunden, um das durchzuführen und schon kann es losgehen. Mhm. Und das lässt mich eigentlich optimistisch in die Zukunft schauen.
Ich würde gerne noch mal wissen von dir, wie viele Frauenberatungsstellen haben wir denn in Schleswig-Holstein und wie viele Frauenhäuser?
Genau, wir haben in Schleswig-Holstein 23 vom Land geförderte Beratungsstellen in den Regionen, auch zwei geförderte landesweite Beratungsstellen. Zusätzlich gibt es noch weitere Beratungsstellen, die nicht vom Land gefördert werden, die aber natürlich auch ganz wichtige Arbeit machen. Das sind dann auch Beratungsstellen, also zum Beispiel eine Suchtberatungsstelle speziell für Frauen, von der wir aber wissen, und das gilt auch für andere spezialisiertere Beratungsstellen, also die jetzt thematisch spezialisierter sind, dass die Frauen, die dorthin kommen, zwar mit dem Symptom der Sucht kommen, aber im Hintergrund eine Gewalterfahrung oft liegt. Also die Beraterinnen sagen, bei 80% der Frauen, die zu uns kommen, ist im Grunde die Sucht eine Folge von Gewalt, die sie erlebt haben.
Und Frauenhäuser?
Bei den Frauenhäusern, da haben wir 16 Frauenhäuser. Wir haben aber nicht in jedem Kreis ein Frauenhaus. Das ist so ein bisschen auch noch ein Nachholbedarf von Landesseite. Das hat jetzt auch die Bedarfsanalyse gezeigt, dass wir zwei Kreise haben, in denen es kein Frauenhaus gibt, nämlich Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Und da hat das Land jetzt gesagt, das würden sie gerne ändern, denn im Norden ist die Abdeckung mit Frauenhausplätzen noch zu gering. Und da wird es mittelfristig, hoffe ich zumindest, ein Frauenhaus geben in einem der beiden Kreise, das aber so groß ist, dass es beide Kreise abdeckt.
Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, wie können wir in der Verwaltung eigentlich die Istanbul-Konvention umsetzen? Was hast du da für Tipps? Was ist eigentlich das, was oben aufliegt?
Genau, die Verwaltung. Es hat so zwei Aspekte, die mir da spontan einfallen. Der eine Aspekt ist, dass die Verwaltung natürlich auch mit gewaltbetroffenen Frauen direkt zu tun hat. Als Kundinnen. Sagt ihr Kundinnen in der Verwaltung?
Ja, genau.
Ja, als Kundinnen, die in die Sozialämter zum Beispiel kommen. Die Mitarbeitenden wissen gar nicht unbedingt, dass ihnen gegenüber eine Frau sitzt, die gewaltbetroffen ist. Und die Istanbul-Konvention hat einen Artikel aufgenommen, das ist der Artikel zu den allgemeinen Hilfsdiensten. Und mit den allgemeinen Hilfsdiensten sind die Hilfsdienste gemeint, die der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung stehen, die aber überproportional häufig von gewaltbetroffenen Frauen in Anspruch genommen werden müssen. Zum Beispiel die Jobcenter, die Arbeitsagenturen, die Sozialämter, Wohnungslosenhilfe, weil diese Frauen eben durch die Gewaltfolgen, die sie erleben, zum Beispiel auch einen Arbeitsplatzverlust, einen Umzug, der gemacht werden muss, also Armut eventuell, sind sie eben häufig in diesen Diensten zu finden. So, die Konvention verpflichtet uns jetzt dazu, dass diese allgemeinen Hilfsdienste sich den Bedarfen gewaltbetroffener Frauen öffnen. Wissen, wie kann ich im Rahmen meiner Tätigkeit diese Frau unterstützen. Das heißt nicht, soll jetzt eine psychosoziale Beratung im Sozialamt stattfinden, sondern die Frau hat ein Anliegen und ich weiß, sie hat hintendran noch eine Menge Probleme. Wie kann ich zum Beispiel ihren Antrag prioritär bearbeiten oder wie kann ich ihr auf der einen oder anderen Seite entgegenkommen? Häufig gibt es zum Beispiel Probleme mit, wenn Unterlagen fehlen, Formulare fehlen, die eventuell noch im gemeinsamen Haushalt sind, wo sie aber gerade nicht hin können. Die müssen sie aber erbringen, um eine bestimmte Leistung zu bekommen. Da kann es zum Beispiel ein Entgegenkommen geben, mit dem Wissen, dass dieses Thema eben oft mit Scham und Tabu auch von Seiten der Frauen belastet ist, dass die Frauen eben nicht noch weiter beschämt werden. Da gibt es leider auch Geschichten, in denen das passiert. Ne? Warum haben sie denn irgendwie nie gearbeitet in den letzten 20 Jahren zum Beispiel? Dass es mit eben in einer Gewaltbeziehung nicht möglich gewesen ist, wird dann oft nicht gesehen. So, das ist das eine, also die Öffnung der allgemeinen Hilfsdienste für die Bedarfe dieser Frauen. Und auf der anderen Seite hat es so eine strukturelle Ebene natürlich auch in der Verwaltung zu gucken, okay, als Kommune haben wir ja auch öffentliche Gelder zur Verfügung. Welche Hilfsdienste haben wir, die von gewaltbetroffenen Frauen zusätzlich in Anspruch genommen werden? Können wir die noch weiter fördern? Können wir das Hilfsangebot noch bekannter machen? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, auf öffentlichen Flächen zum Beispiel zu werben. Ich habe vielleicht eine städtische Kita, da sind ja auch oft gewaltbetroffene Frauen, weil sie ihre Kinder dorthin bringen. Wie ist die Kita aufgestellt? Wissen die eigentlich, wie sie umzugehen haben mit einem Vater, der die Mutter stalkt? Haben sie da irgendwie Erfahrung? Und auch nochmal im eigenen Haus auf die Mitarbeitenden zu schauen. Also zu gucken, was haben wir eigentlich für eine Workplace Policy im Haus? Haben wir eigentlich ein Verständnis von Diskriminierung am Arbeitsplatz, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Kommt das überhaupt nicht vor bei uns? Oder ist es gut, darüber nochmal zu informieren? Mhm. Vielleicht gemeinsam mit dem Personalrat oder mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch in der öffentlichen Verwaltung heißt.
Ja, genau. Das heißt schon so. Wie sieht denn das aus mit Sanktionen? Also wenn wir solche Dinge jetzt nicht zur Verfügung stellen würden, wenn die Frauen feststellen, sie werden bei uns im Haus diskriminiert, wie wird das sanktioniert?
Ja, das ist ein interessantes Thema bei der Istanbul-Konvention, weil es keine festgelegten Sanktionen richtig gibt. Ich kann auf Grundlage, also ich kann mit der Istanbul-Konvention auch den Klageweg bestreiten. Der ist aber sehr lang und sehr wenige Frauen machen das. Also es gibt meines Wissens nach noch keine Frau, die sie müsste sich durch die Instanzen hochklagen bis zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Das hat meines Wissens nach noch keine Frau getan. Nichtsdestotrotz brauchen wir einfach ganz dringend, und deswegen sind wir im Bereich Justiz gerade so aktiv, Urteile, die einfach Präzedenzfälle schaffen und wo man sich wiederum drauf berufen kann. Ne? Es gibt ein Urteil aus dem Oberlandesgericht in Hamburg, wo die Istanbul-Konvention auch tatsächlich zitiert wird und wo auf Grundlage der Konvention ein Beschluss gefasst worden ist. Das ist dann immer ganz prominent so, und davon brauchen wir einfach noch viel mehr. Ich könnte also als Frau einen Klageweg beschreiten und mich in dieser Klageschrift auch auf die Istanbul-Konvention beziehen. Es gibt aber keine beauftragte Person, die dann kommt und sagt, du. Mhm. Das hättest du nicht tun müssen. Es ist sowieso auch ein bisschen knifflig, weil die Konvention nichts zum Thema Föderalismus sagt. Also der Föderalismus gilt weiterhin, der ist nicht außer Kraft gesetzt. Die Konvention ist in Kraft getreten und damit hat jede Ebene das zu tun, was sie sowieso schon immer zu tun hat. Also muss sich in ihrem Bereich darum kümmern. Es hilft nichts, auf den Bund zu warten oder auf das Land zu warten, sondern jeder muss sich selbst auf den Weg machen. Und nun ist es so, dass es das von Seiten des Europarats, ist ja eine Europaratskonvention, ein Gremium von ExpertInnen, die sich alle Länder, die die Konvention ratifiziert haben, anschauen und schauen, wie ist sie dort umgesetzt. Und die sind jetzt gerade auch dabei, Deutschland zu überprüfen. Da hat es einen Staatenbericht gegeben. Jetzt hat es den Bericht der NGOs dazu gegeben, der natürlich nochmal ergänzend zum Staatenbericht ist. Und die kommen demnächst zu Besuch im Herbst und werden dann uns anschauen und werden dann ihren Bericht verfassen. Und dann kann natürlich sowas passieren. Ich erhoffe mir so ein bisschen was wie, wenn es denn so ist im Vergleich wie der PISA-Schock. Ne? Der PISA hat im Grunde ja auch, ist eine vergleichende Untersuchung auch mit anderen Ländern. Und dann können wir natürlich als NGOs oder auch als Staaten sagen, hier haben wir noch einigen Nachholbedarf. So. Und obwohl wir eben als Deutschland ja eine relativ hohe Meinung von unserem Gewaltschutz haben, kann es sein, dass dort einige auch nochmal aufgeweckt werden, wenn denn so ein Bericht vorliegt.
Mhm. Das ist ja spannend. Also im Herbst, ne? Da können wir ja schon mal drauf warten. Wunderbar. Du sagtest ja vorhin, dass eigentlich erst eine gelebte Gleichberechtigung die Gewalt gegen Frauen beenden kann. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Lieblingsteil in der Istanbul-Konvention, weil der so explizit einfach ist und einfach überhaupt keinen Zweifel lässt, was hier los ist. Genau, ich hatte ja gesagt vorhin, falls du dich erinnerst, unfair ist gefährlich. Mhm. So, das ist die Istanbul-Konvention in einem Satz. Und ich stell mir immer so einen Bogen vor, der so von Hand zu Hand reicht. Und auf der einen Hand steht eben unfair und auf der anderen Hand steht gefährlich. Und als Symbol für die unfaire Hand, also oder für das Unfair, da liegt für mich immer dieses Bundesverdienstkreuz. Weil ich immer sage, das Bundesverdienstkreuz für Frauen ist nämlich kleiner als das Bundesverdienstkreuz für Männer. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wenn ich als Frau ein Bundesverdienstkreuz bekomme, dann ist es kleiner als das für den Mann. Und ich war mal an einer Universität in Ostfalia in Niedersachsen und habe da einen Vortrag zur Istanbul-Konvention gehalten und habe das gesagt, das Bundesverdienstkreuz für Frauen ist kleiner als für Männer. Und dann stand ein Mann auf, der war so um die 70 und dann hat er gesagt, Frau Wulff, das hat anatomische Gründe. Und da musste ich dann immer so ein bisschen lachen, weil der war mindestens 2 Köpfe kleiner als ich. Und ne, wir haben uns dann darüber unterhalten, ob denn ein Orden, ist ja kein Schmuckstück, ja, ich mag auch gerne zierlichen Schmuck, aber wenn ich einen Orden bekomme, dann möchte ich, dass der bitte gleich groß ist für den gleichen Verdienst wie der des Mannes. So, dieser Orden liegt also auf der Hand, auf der steht unfair. Und da können wir uns irgendwie stundenlang drüber streiten, was hat das jetzt mit betroffenen Frauen zu tun? Die kriegen sowieso kein Bundesverdienstkreuz wahrscheinlich. Und ist das irgendwie jetzt das Erste, um das wir uns kümmern müssen? Und ich denke, ja, das ist das Einfachste, um das wir uns kümmern können, weil es nämlich zum Ausdruck bringt, die Frau ist ein bisschen weniger wert als der Mann. Und das vom von Staatsseite. So, und in der Mitte dieses Bogens, der eben von Hand zu Hand reicht, ist, sind zum Beispiel die Frauenquoten. Da können wir uns auch stundenlang die Köpfe drüber heiß reden. Ist das jetzt so wichtig? Ist das das dringendste Problem? Da hat jeder seine Meinung zu und das ist schon relativ ausdiskutiert und klar. So, und dann kommen wir aber am Ende des Bogens auf die zweite Hand und da steht gefährlich. Da kommen wir nämlich hin zu Gewalt gegen Frauen bis hin zu Mord an Frauen ganz am Ende. Und da sind wir uns auf einmal alle einig. Mhm. Und dass das ein Zusammenhang ist von unfair Bundesverdienstkreuz ist kleiner hin zu Gewalt gegen Frauen bis hin an Mord an Frauen, das erklärt die Istanbul-Konvention. So, wenn ich als Staat suggeriere, ihr seid weniger wert, dann passiert zu Hause, du bist weniger wert. Mhm. Also dass im Grunde feministische Erkenntnisse jetzt im deutschen Recht verankert sind, das ist ein großer, großer Schritt. Und das ist einfach irre, dass das auch mit einer aus meiner Sicht relativ konservativen Regierung gelungen ist. Und deswegen weise ich immer ganz gerne diejenigen Parteimitglieder darauf hin, was dort eigentlich unterschrieben worden ist in einer Merkel-Regierung.
Ja, großartig. Hoffentlich gehen wir auch so weiter mit diesen 7-Meilen-Stiefeln in diese Richtung. Ja, das wäre ja toll.
Genau, wir sagen immer, der Staat ist Feminist geworden. Nehmen wir ihn beim Wort, ne? Ja. Das ist immer so. Genau, wir müssen eben auch darauf hinweisen und sagen, das ist super, Gratulation zu diesem großen Schritt. Wir freuen uns.
Großartig. Das ist ein tolles Schlusswort auch, Katharina. Der Staat ist Feminist. Damit enden wir jetzt einfach. Ich freue mich, dass du da warst. Sehr schön. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in einem der Vorträge, die du vielleicht hältst bei uns in der Verwaltung. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ja, das freue ich mich auch. Lad mich ein. Ich komme auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank für das Interview und den Podcast.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Du auch. Tschüss.
Das war Bonne Chance, der Podcast für Chancengleichheit. Heute zu Gast Katharina Wulff, die uns was über die Istanbul-Konvention erzählt hat. Ich bin Petra Michalski und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Bis dann. Tschüss.